Meine Mutter hat dann angefangen, mir zu sagen, ja, jetzt bist du also schon langsam ein bisschen fest. Jetzt musst du also schon langsam ein bisschen schauen, was du isst. Und ja, dein Füttli wird jetzt also ein bisschen fester. Und das Fest, du bist jetzt so fest, das ist mir unglaublich eingefahren.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Ausgelöst durch einen Instagram-Post haben wir vor kurzem auf der Any Working Mom-Redaktion über einen weiblichen Körper geredet. Und dabei ist uns etwas aufgefallen. Drei Frauen, die sich ganz zufällig durch die Arbeit kennengelernt haben, haben alle zusammen das gleiche Gefühl gekannt. Es nicht genügen, es nicht schön sein, ein Selbsthass. Die Olivia Soland managt bei uns, bei ihrem Mann, mit zusammen unseren Concept Store. Die Olivia und ich, wir haben uns noch nie live getroffen, aber wir reden fast jeden Tag zusammen. Sie hat von sich aus gesagt, ich will über meine Geschichte mit meinem Körper reden. Ich will das Stigma brechen, wo wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir anfangen, darüber zu reden. Und das haben wir gemacht. Olivia, hoi.
Hoi, Andrea.
Hoi. Es ist noch speziell so, dass wir jetzt, uns mal unterhalten über ein ganz anderes Thema und nicht über das Arbeiten.
Ja, das ist ja so. Und es ist auch gerade so ein bisschen eine Premiere für mich. Das habe ich noch nie gemacht.
Wir sind beide ein bisschen nervös, gell? Weil über einen eigenen Körper zu reden, ist etwas extrem Intimes.
Ja, das ist so. Intim und ja, gerade auch, wenn man jetzt so eine Vergangenheit hat, wie ich jetzt, also über das Thema, wo man redet, das ist eigentlich sehr lang für mich ein Tabuthema gewesen, wo ich nie mit irgendjemandem darüber geredet hätte.
Was ist denn jetzt der Grund, warum das du, und das muss man vielleicht sagen, du hast von dir aus gesagt, ich würde mich bereit erklären, darüber zu reden?
Genau. Also das ist eigentlich so entstanden, dass wir ja damals einen Post gemacht haben über unseren Mombot, also über deinen Mombot.
Genau, über meinen Körper nach der Schwangerschaft.
Genau, genau.
Der Mombot.
Genau. Und dann haben wir eigentlich im Vorfeld schon ein bisschen darüber diskutiert, weil das Bild jetzt eigentlich angemessen ist in diesem Zusammenhang. Also nur schon das ist eigentlich sehr speziell, dass man darüber muss diskutieren. Ist es genug schlimm oder ist es nicht so schlimm, dass sich andere könnten daran stören? Das war eigentlich schon am Anfang gewesen. Und dann im Nachhinein die Reaktionen, die darauf gekommen sind. Also, ich glaube, da kannst du auch mehr dazu sagen, oder? Also was da alles reingekommen ist von unserer Community.
Genau, also wir haben vor ein paar Wochen einen Instagram-Post gemacht, eben zum Körper nach der Schwangerschaft. Wir haben dazu einen Text auf dem Magazin und wir haben eine Story gemacht dazu. Und das eigentlich ein bisschen thematisiert, wie normal das es eigentlich ist, dass man aussieht, dass man anders aussieht nach einer Schwangerschaft. Und haben auch eben unsere Community euch eigentlich gefragt, wie geht ihr mit dem um und wie fühlt ihr euch? Und ich habe nachher im Nachhinein, also auf Instagram, sicher mindestens 50 Messages bekommen. Ich habe E-Mails bekommen. Ich habe darum gebeten, dass man mir noch Fotos schickt. Das kommt auch noch oder wird zu dem Zeitpunkt vielleicht von der Veröffentlichung von diesem Podcast ist das schon drauf, quasi zu einer Galerie machen, wie eigentlich Frauen aussehen und was eigentlich normal ist, im Gegensatz zu dem, was wir im Kopf haben und denken, wie wir sollten aussehen. Mhm. Und die E-Mails, die ich bekommen habe, die Messages, haben mich zum Teil wirklich zu Tränen gerührt, muss ich sagen, weil es mir so weh gemacht hat, wie viele Frauen und Frauen auch jetzt in meinem Alter mit 40 oder Ende 30 Mühe haben mit sich selber. Sich selber nicht gerne haben und wie es tägliches Akzeptieren ist und sich es nicht daran freuen. Mhm. Und mhm. auch, was wir vor allem, oder was wir dann noch diskutiert haben in der Redaktion, wie normal das ist, dass man sich nicht mag. Und wie normal das ist, mit einer ständigen Kritik zu leben. Genau. Und darum, ja.
Das ist eben auch noch bei unserer internen Diskussion ist das entstanden, dass dann du so in einem Nebensatz eigentlich gesagt hast, ja, ich bin mal magersüchtig gewesen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Also es hat eigentlich so aufgezeigt, dass irgendwie, man muss irgendwie die nächste Frau neben sich ansprechen und wenn man ganz viel Glück hat, hat sie nie irgendein Essproblem gehabt. Aber in den meisten Fällen hat jede Frau irgendwie kein gutes Verhältnis zu seinem Körper oder mag sich nicht so, wie sie ist oder hat eine Vergangenheit mit irgendeiner Essstörung. Ja, es ist so allgegenwärtig, aber gleich redet man einfach nicht drüber.
Genau, und darum machen wir es eben heute.
Genau.
Wir wollen darüber reden, um es normalisieren, dass man darüber redet, damit es nicht ein Stigma ist oder nicht mehr ist, um zu sagen, hey, ich habe ein Problem oder ich habe ein Problem gehabt. Oder vielleicht einfach zu sagen, ja, ich bin noch nicht angekommen bei mir. Und dass das nämlich auch okay ist. Weil das ist der erste Schritt, um dorthin zu kommen. Und ich werde jetzt eigentlich am Anfang, bevor wir überhaupt zu diesen Geschichten kommen, zu deiner, zu meiner, zu anderen, die wir vielleicht noch gehört haben, damit die Leute, die zuhören, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wie siehst du aus?
Wie ich aussehe.
Ja. Wie sieht dein Körper aus?
Mein Körper? Ich bin absolut schlank. Also würde wahrscheinlich sogar sagen, ich bin dünn. Wenn ich mich jetzt selber so beschreibe, so, also jetzt in meiner schlechten Phase, dann finde ich, ich bin wabbelig, ich habe schwabbelige Beine, ich habe Zellulite. Ich habe einen schwabbligen Bauch. so Mami-Arm, oder, wo so rumgewackelt. Also einfach wirklich, so, da komme ich gerade ins Negative rein. Oder?
Ja.
Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Also eben, das sind dann so meine ganzen Muster, eigentlich, die immer noch ganz tief in mir drin sind.
Was würde jemand anders sagen über dich?
Ja, mein Mann, der finde ich wunderschön. Viel schöner als noch, wo er mich kennengelernt hat.
Vielleicht der Fairness halber muss ich das jetzt auch sagen. Ich bin 1,62 gross.
Ich bin sogar gleich gross, Andrea.
Ist wahr? Ja, nein. Also gross, klein. Ich weiss nicht genau, wie schwer das ich bin. Ich bin nämlich etwa seit 2 Jahren nicht mehr auf einer Waage gestanden, aber ich glaube so um die, keine Ahnung, 60 Kilo oder so. Ich bin nicht dünn. Ich bin aber auch nicht dick. ich bin eher so ein bisschen muskulös gebaut, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass ich da irgendwie durchtrainiert wäre, aber ich habe zum Beispiel auch ganz dünn oder eher auf meiner dünnen Seite sein und ich habe immer noch recht so muskulöse Arme und muskulöse Beine. Und ich habe nie so ausgesehen, wie ich früher ausgesehen habe. Ich habe immer ganz lange Beine haben. Das war mein grosser Traum gewesen. Und vielleicht ist es gerade so eine, keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Wink vom Schicksal, dass ich wirklich genau das habe ich wirklich überhaupt nicht bekommen. Und vielleicht ist es nachher eben genau so die Herausforderung, arbeiten mit dem, was man hat. Und mittlerweile finde ich das auch recht okay, aber ich glaube, zu dem kommen wir dann später noch.
Ja.
Ich würde gerne bei dir anfangen. Und du hast es ja schon angesprochen. Wenn wir jetzt mal von dem Spektrum ausgehen, wo wir uns alle, oder nicht alle, wirklich, ich glaube, es gibt die Frauen da draussen, die, das hast du selber gesagt, die nie ein grösseres Problem mehr hatten mit sich, die sich wirklich akzeptieren konnten, die sich gerne haben, so wie sie sind, von A bis Z. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Frauen, die sich nicht so mögen, bis hin zu ganz schweren Essstörungen. Und bei dir hat das auch irgendwann mal angefangen, dass es eben nicht mehr gut war. Fang doch mal dort bei diesem Punkt an.
Mhm. Ja, genau. Also das war in meiner Teenie-Zeit, als ich 15 war. Ich hatte ist eigentlich schon als kleines Kind, habe ich irgendwie mit 6 habe ich angefangen, Wettkampfschwimmen zu machen und habe durch das einfach immer viel trainiert. Und durch das mir eigentlich nie müssen, Gedanken machen über meinen Körper und habe so viel können essen, wie ich wollte. Und es hat sich nicht irgendwie ausgewirkt. Und dann habe ich mit 15 habe ich einen Unfall gehabt, einen Schwimmunfall, und habe dann nicht mehr können trainieren. Und wie man halt so in der Pubertät ist, da verändert sich der Körper. Und das hat sich halt dann wirklich schlagartig halt bei mir halt geäussert. Ich habe weiter so gegessen, wie ich gegessen habe. Und bin dann halt einfach ein bisschen in die Breite gegangen. Also jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist nicht überhaupt nicht schlimm gewesen, völlig normal. Aber meine Mutter hat dann angefangen, mir zu sagen, ja, jetzt bist du also schon langsam ein bisschen fest. Jetzt musst du also schon langsam ein bisschen schauen, was du isst. Und ja, dein Vögel wird jetzt also ein bisschen fester. Und das Fest, du bist jetzt so fest, das ist mir unglaublich eingefahren. Also einfach auch das Bewerten von meinem Körper, dass der jetzt irgendwie so nicht in Ordnung ist.
Hast du dann etwas gesagt? Magst du dich erinnern, dass du darauf reagiert hast? Oder hast du das einfach angenommen?
Also meine Reaktion war eine innerliche. Also, oh, okay, das ist jetzt nicht gut so. Dann muss ich etwas ändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann fast nichts mehr gegessen. Also ich habe dann wirklich alle Kalorien zählt und wirklich irgendwie einfach nur irgendwie so nur noch ein Rüebli oder so. Also es ist wirklich in die Richtung gegangen, dass ich magersüchtig geworden bin.
Wie war die Reaktion von deinen Klassenkameraden oder von deinen Freunden? Ich meine, haben die auch irgendetwas gesagt?
Ich finde es noch schwierig, weil Magersucht, ich weiss auch nicht, das stellen sich viele so vor, das ist jemand, der wirklich nur noch Haut und Knochen ist. Aber das hat sehr viele Facetten. Und das muss nicht heissen, dass man das dann gerade sieht. Bei mir hat man es nicht gesehen. Ich bin einfach dünn gewesen. Aber ich bin jetzt nicht so krankhaft dünn gewesen, dass man jetzt hätte sagen können, ui, die hat ein Problem. Was sicherlich auch nicht förderlich war, ist, dass ein paar Mädchen bei mir in der Klasse hatten, die auch Essstörungen hatten. Unter anderem auch meine beste Freundin. Mhm. Die war sogar noch krasser unterwegs wie ich. Und auch, dass Buben bei uns einfach, also so war zumindest mein Eindruck, gewesen, dass die einfach auf dünne Frauen gestanden sind. Dünne Körper.
Und deine beste Freundin und du, ist das fast so wie eine Dynamik gewesen? Oder dass die euch noch gegenseitig noch gepusht hat, oder wie?
Ja, das
also hat man schon thematisiert so. Miteinander, ihr habt es gewusst voneinander?
Ja, gewusst, unausgesprochen. Also es ist so, eben, man hat sich vielleicht einander mal gesagt, ja komm, du musst jetzt etwas essen. Aber man hat sich nie selber eingestanden, dass man ein Problem hat. Ja.
Und deine Eltern, die haben das dann ohne, also wenn deine Mutter ja bemerkt hat, dass du fest wirst, ich finde es noch spannend, ich habe auch wahnsinnig Mühe mit diesem Begriff, obwohl ja fest, ich wäre ja eigentlich so etwas Starkes, fest ist eigentlich gut, etwas, was man nicht kaputt machen kann. Aber ja. ich mag mich auch erinnern, das ist für mich auch etwas, also wirklich fest wollte ich nicht sein. Weiss nicht, warum.
Das ist bei mir auch so ein Triggerwort,
fest. Ja, total.
Ja.
Mhm. Aber hat sie denn das nicht auch gemerkt?
Mol, sie hat es auch gemerkt. Aber andersrum hat sie auch in Gegenwart von Besuch oder so, hat sie auch meine Figur gelobt. Was für ein tolles Figürchen, das ich habe. Also ich meine mit 15.
Und ja.
Das ist natürlich dann auch so, das ist dann für mich dann die Bestätigung gewesen. Ah, das ist jetzt genau das, jetzt ist es richtig, jetzt stimmt es. Und sie hat dann schon, wenn ich das Essen verweigert habe oder mich einfach zurückgezogen habe, hat sie dann schon gesagt, ja, du musst jetzt schon wieder ein bisschen etwas essen. Aber das war dann alles gewesen. Also, für mich war es dann wie so ein Verrat gewesen, dass sie jetzt eigentlich will, dass ich etwas esse. Und eigentlich will sie doch, dass ich nicht fest bin.
Hast du dich wie sabotiert noch gefühlt, oder wie?
Genau,
ja. Zu welchem Zeitpunkt hast denn du dir selber gemerkt, oder hast du gewusst, was mit dir passiert? Oder, oder dass du ein Essproblem hast? Bist du dir das bewusst gewesen?
Ja, ich bin mir das schon bewusst gewesen.
Ja.
Mhm. Weil es ist auch, es ist allgegenwärtig gewesen. Also man hat sich auch die ganze Zeit irgendwelche Ausreden überlegt, um nicht bei einem Essen dabei zu sein oder um nicht irgendwie das Essen, das auf den Tisch kommt. Man ist auch extra zu spät gekommen, wenn das Essen schon vorbei war. Oder ich habe den ganzen Tag gehungert, wenn ich gewusst habe, ich muss am Abend irgendwo an eine Veranstaltung gehen. Ja, das hat sich 15 Jahre lang hat sich das so weitergezogen. Also es ist eine lange Geschichte, traurige Geschichte im Nachhinein, die mich auch hässig macht, heute noch manchmal. Mhm.
Erzähl mal, wie sind denn die Jahre weitergegangen, wo irgendwann hast du wahrscheinlich nicht mehr daheim gewohnt?
Genau. Ja, es ist so weitergegangen, dass ich einfach halt, der ganze Fokus ist halt einfach auf dem Thema gsi. Und sobald ich mal wieder ein bisschen zugenommen habe, habe ich wieder weniger gegessen und mit der Zeit ist das einfach zu anstrengend geworden. Vor allem auch, weil ich damals einen Freund hatte, wo wir sehr viel in Gesellschaft waren. Und so hat sich dann schleichend auch meine Bulimie entwickelt. Dass ich halt dann einfach irgendwann nicht mehr mögen, einfach nur hungern. Und halt auch Lust hatte zu essen. Und ja. Dann hat das sich einfach gekehrt.
Und du kannst schnell erklären, noch schnell der grosse Unterschied zwischen Magersucht, Anorexie und der Bulimie.
Also Magersucht ist wirklich einfach aufs Essen verzichten, also nichts zu sich nehmen, hungern. Und Bulimie ist auch Fressattacken haben und dann das, was man gegessen hat, wieder rauslassen, wieder rauskotzen.
Aber du sagst, du hast dann einen Freund gehabt, hat er das mitbekommen, hat er das gewusst?
Nein. Nicht. Das ist ja auch so ein bisschen das Paradox jetzt, so im Nachhinein, dass ich habe ja damals auch die falschen Männer sozusagen angezogen, die auf meinen dünnen Körper gestanden sind, die auf das Bild von einer Frau gestanden sind. Wo ja, das hat sich dann auch erst im Nachhinein herausgestellt, dass man halt einfach auch falsche Leute anzieht, wenn man in so einem Film drin ist.
Wie hast du denn das gemerkt? Jetzt im Nachhinein? Also weißt du, an was machst du das ja. Fest?
Also das habe ich herausgefunden in meiner Therapie. Also ich bin dann, nachdem meine Bulimie wirklich so schlimm geworden ist, dass mein Leben eigentlich nur noch aus dem bestanden ist. Also wenn ich daheim gewesen bin, am Abend alleine, dann ist das irgendwie ein Dauerzustand gewesen. Essen, Erbrechen. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr mögen. Und es hat wirklich viel gebraucht, weil es ist einfach ein total schambesetztes Thema. Also ich habe mit niemandem vorher darüber geredet. Und zu meiner ersten Person, die ich überhaupt geredet habe darüber, ist meine Therapeutin gewesen. Und meine ersten Worte waren, wo sie gefragt hat, wieso kommen sie zu mir, war, machen sie meine Bulimie weg. Machen sie es einfach weg. Und ja, so ist dann eigentlich alles ins Rollen gekommen mit der Therapie, dass ich das aufgearbeitet habe.
Wie hat sie reagiert auf das, was du gesagt hast?
Total verständnisvoll. Also es ist so, also ich habe mich so wirklich fallen lassen. Und es war einfach ein extrem befreiender Moment für mich. Einfach das mal rauslassen und einfach mal jemandem sagen, dass einfach etwas nicht in Ordnung ist.
Und die Therapeutin hast du selber gefunden? Wie hast du eine Therapeutin gefunden? Ich meine, hast du einfach mal irgendwie gegoogelt oder ins Telefonbuch geschaut und die erste genommen? Oder hat die jemand geschickt? Hat jemand gesagt, Olivia, gang?
Nein. Nicht. Gar nicht. Also es hat ja auch wirklich niemand gewusst in meinem Umfeld, dass ich etwas habe. Also ich bin das selber angegangen und ich habe das, ja, es war ein Glücksgriff gewesen, so im Nachhinein.
Es braucht aber irgendeinen Auslöser, damit man doch diesen Schritt geht. Nicht. Also, weil in dem Moment, wo du einen Therapeut oder der Therapeutin anrufst, hast du dir ja selber schon eingestanden, dass du wirklich ein Problem hast und dass du Hilfe brauchst, was ja schon ein riesen Schritt ist, oder?
Genau.
Wie bist du an diesen Punkt hergekommen?
Wo eigentlich die Bulimie mein Leben so bestimmt hat, dass ich einfach nicht mehr frei sein konnte. Wo ich einfach auch gemerkt habe, irgendwas stimmt wirklich gröber nicht mit mir. Dass das so dominant ist und dass ich nicht einfach frei leben kann. Weil ich das ja wollen. Ich habe es mir jedes Mal wieder vorgenommen und dachte so, und jetzt geht es. Ich habe irgendwelche Lebensumstände verändert, habe irgendwie vielleicht den Partner verlassen, bin umgezogen. Also ich habe wirklich so alles irgendwie versucht auf den Kopf zu stellen und es ist einfach nicht gegangen, es ist einfach da geblieben. Oder wenn, dann nur irgendwie mal so ein paar Tage weg gewesen und dann ist es wieder gekommen. Und das ist für mich eigentlich so der Punkt gewesen, ich kann einfach frei sein von dem. Ich kann, ja, selbstbestimmt will sein, wenn man so sagen, ja.
Was hast du gefühlt zu dem Zeitpunkt, wenn du in den Spiegel geschaut hast?
Ich habe mich, das ist eigentlich so Selbsthass. Also, das ist vielleicht auch so etwas, wo ich noch muss sagen, es ist, also Bulimie ist eigentlich ein Ort, sich selber zu verletzen. Das ist eigentlich etwas Ähnliches, wie wenn man sich dort ritzen. Es ist ein selbstverletzender Akt. Man tut seinem Körper nicht gut. Man fühlt sich sprichwörtlich zum Kotzen. Und ja, zum herausfinden, wieso. Also, es ist eigentlich nicht einmal, ich dachte, das sei einfach so ein Knopf, den man umstellen muss. Und dann kommt dann das wieder. Und ja, dann die ganze Therapie ist dann schlussendlich herausgekommen, dass es halt sehr viel tiefgründiger ist, als einfach nur ein Essproblem. Es ist nicht einfach die Beziehung zu meinem Körper, sondern es ist ganz tiefer, viel tiefer. Also ein frühkindliches Trauma war bei mir der Auslöser, wo man einfach auch noch mitgespielt hat, neben dem ganzen gesellschaftlichen und familiären.
Wie ist die Therapie abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Hat sie geredet? Hast du geredet? Hat sie dir Aufgaben gegeben? Oder, also was war es für eine Therapieform gewesen?
Das weiss ich jetzt gar nicht. Also schlussendlich, ich glaube, es ist sicher Traumatherapie, schlussendlich, die ich gemacht habe. Aber um natürlich herauszufinden, wo meine Essstörung den Ursprung hat, sind wir natürlich gewisse Stationen durchgegangen von meiner Kindheit. Und da sind dann halt in dieser Therapie einfach immer mehr Sachen vorgekommen, die bei mir total verborgen gewesen sind, wo ich nicht mehr gewusst habe. Und wo sich dann halt einfach geäussert haben in dem selbstverletzenden Verhalten, dem den Körper nicht gut finden, sich selber nicht gut finden.
Du hast mir im Vorhinein gesagt, dass du jetzt bei diesem Thema nicht weiterbohren willst und darum mache ich das jetzt so nicht.
Ja.
Was ich mich einfach frage, ist, wie lange bist du insgesamt in Therapie gewesen? Wie viele Jahre?
Es sind 3 Jahre gewesen.
3 Jahre.
Sehr, sehr intensiv. Also so die erste Zeit so 2-3 Mal in der Woche. Und also ja, sehr, sehr, sehr intensiv für mich auch, weil halt sehr viel aufgekommen ist.
Ja. Hast du, wenn du gesagt hast, du bist zur Therapeutin gegangen und hast gesagt, machen Sie meine Bulimie weg.
Ja.
Und dann war das so ein langer Prozess gewesen. Und ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal, du warst nach 3 Jahren nicht fertig gewesen. Bist du?
Nein.
Was ist während dieser Therapie, weißt, ist deine Bulimie weitergegangen? Ist sie anders geworden? Ist dein Verhältnis zu dir irgendwie anders geworden?
Ja, also es ist sicher mal weitergegangen. Also das kann man nicht einfach von heute auf morgen abstellen, weil es ist schlussendlich auch eine Art zum Stress bewältigen. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, vor allem wenn man jetzt eine traumatische Geschichte hat, ist man eigentlich oftmals in einem Hochstressbereich. Also, dass man so hyper aufmerksam ist und schnell verschreckt oder ja, dass man einfach sehr anfällig ist auf Stress. Mhm. Und es gibt wie so eine Stresskurve, wo eigentlich normal ist, wo eigentlich sich so normale Menschen bewegen. Und bei traumatischen Personen ist man oftmals einfach wirklich völlig darüber hinaus. Und um dort wieder runterzukommen, braucht es halt einfach wie so gewisse Strategien. Und meine Strategie war halt einfach das Erbrechen. Das hat mir wie einen Druck genommen. Mhm. Und durch den Druck bin ich dann wie wieder ruhiger. Also die Druckabnahme bin ich dann wie wieder ruhiger gewesen. Und zum zuerst da mal, dann muss man einfach eine geeignete Strategie finden, um das zu ersetzen. Und das kann man nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich das nicht mehr und jetzt gehe ich dafür gut joggen. Oder trinke ein Glas Wasser. Oder, also das muss ich jetzt erst mal ein bisschen festigen im ganzen Organismus. Und das habe ich auch lernen. Also zum einen Strategien lernen, wie ich mit so Stresssituationen umkomme, wie ich die überhaupt bewältigen kann, wie ich sie erkenne. Aber auch verstehen, warum das mit mir passiert. Warum dass ich so ein Verhältnis zu meinem Körper habe, warum ich mich so nicht mag. Mhm.
Hast du dich auch anders gesehen, als du hast ausgesehen? Also man redet ja von Körperdysmorphie, wo, wenn man in den Spiegel schaut, ganz etwas anderes sieht, als jetzt andere Leute sehen.
Nein, das habe ich nicht gehabt. Also okay. Wenn man nicht bekannt. Also ich habe mich jetzt nicht anders gesehen. Also ich habe mich einfach permanent einfach zu dick gefühlt. Ja. Das schon. Aber jetzt nicht, dass ich total dünn gewesen wäre und ich habe mich fett gefühlt, sondern es ist einfach so, ich hatte so ein Idealbild gehabt, wo ich entsprechen wollte. So, vielleicht auch, weil ich auch nicht so gross bin, oder? Das ist vielleicht auch noch, das ist, glaube ich, schon auch noch so ein Punkt von ein kleineren, dass man halt dann schneller mal sieht, oder wenn man ein bisschen mehr auf die Hüfte hat. Ja.
Wie ist es weitergegangen? Ich möchte vor allem noch wissen, wo war denn dein Umfeld gewesen in diesen 3 Jahren? Ich glaube, es war nicht nur du und deine Therapeutin gewesen.
Nein. Aber ja, was ich vielleicht auch dazu muss sagen, es ist, wenn man eine Therapie angeht, dann bedeutet das immer Veränderung. Und dass man, das ist, glaube ich, auch das, was vielen Angst macht, eine Therapie zu machen. Weil es braucht enormen Mut, weil es verändert sich zwangsläufig etwas. Und wenn man das nicht will, dann kommt man nicht weiter in der Therapie. Mhm. Wenn man sich dagegen sträubt, dann geht es nicht. Und ich glaube, das war das Positive bei mir, dass das auch so schnell, sage ich jetzt mal, ich meine, 3 Jahre sind lang, aber schnell für eigentlich das Resultat schlussendlich. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte eine Veränderung. Und ja, es hat halt auch bedingt, dass dann sehr viel in meinem Umfeld aufgebrochen ist. Also dass ich meinen Partner verlassen habe von damals. Dass ich dass auch gewisse Freundschaften nicht mehr haben können bestehen. Und dass ich eigentlich so wie mir eigentlich wie ein neues Leben sozusagen aufgemacht haben. Es hat sich sehr vieles verändert in dieser Zeit.
Mhm. Also du hast eigentlich müssen die Sachen loslassen, die dir einfach nicht gut hätten.
Genau. Ja. Und auch müssen loslassen, auch schwere Entscheidungen, die bis heute zum Teil nicht einfach sind. Wo ich einfach müssen lernen, was tut mir gut, was ist wichtig für mich, zum Weiterkommen. Und mich von Personen verabschieden, auch aus dem familiären Umfeld, wo wir nicht gut da haben.
Aber das braucht wahnsinnig viel Kraft.
Ja.
Wo hast denn du die hergenommen in einer Zeit, wo du dir ja eigentlich selber jegliche Kraft genommen hast?
Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen speziell, auch an Magersüchtig oder Essgestört oder mit Bulimie, ich weiss es nicht. Es ist ein extremer Wille rum. Ein Wille zum ums Verrecken jetzt nichts essen oder ums Verrecken dünn sein oder ums Verrecken irgendwie. Also das ist einfach schon gegeben, ich weiss nicht. Und auch glaube jetzt gerade mit meiner Geschichte, mit dem Trauma, viele, die eine traumatische Vergangenheit haben, haben das Gefühl, sie sind schwach, aber eigentlich sind sie extrem stark, weil sie das als Kind überlebt haben und Strategien entwickelt haben, um, ja, zum weiterkommen, um nicht untergehen. Mhm.
Wann hast du gewusst, dass für die Therapie, dass jetzt die zum Abschluss kommt?
Das hat sich eigentlich mit der Zeit ist es immer weniger geworden und ich habe eigentlich in dieser Zeit auch, also meine Bulimie hat sich nicht mehr gezeigt. Also ich bin los geworden sozusagen, also auch mit Medikament damals, wo mir geholfen haben, einfach auch nicht mehr in den höchsten Stressbereich hineinzukommen. Und einfach so, also das Verständnis für mich und meinen Körper und für mein ganzes Sein eigentlich, wo vorher wie so, also ich kann eigentlich wie so sagen, so meine Seele ist eigentlich vorher wie so ein bisschen losgelöst gewesen von meinem Körper. Mein Körper ist irgendwie einfach so, der ist einfach nie recht gewesen und irgendwie habe ich so, einfach in dieser Therapie habe ich es geschafft, mich mit meinem Körper zu versöhnen. Aber auch halt eben durch das ganze Wissen, das ich halt vermittelt bekommen habe. Durch meine Therapeutin, die ist wundervoll gewesen. Also ich hätte mir keine bessere vorstellen können.
Ja. Wie alt bist du denn ungefähr gewesen?
Da bin ich 30 gewesen.
30 gewesen. Und ja. Wie bald darauf ist nachher dein erstes Kind auf die Welt gekommen?
Ach, mit 30 habe ich angefangen, Entschuldigung, und mit 33, ja. Ja, also eigentlich, wo meine Therapie zum Ende gekommen ist, also eigentlich, wo ich Therapie abgeschlossen habe, bin ich schwanger geworden.
Und was hat das denn mit dir gemacht? Weil ich meine, das ist ja dann verändert sich ja dann der Körper, dann sieht man plötzlich ganz genau. Anders aus.
Ja.
Und man darf dann nicht mehr essen, weil es geht dann auch nicht nur um einen selber.
Ja, das hätte ich auch gerne gewusst vorher, dass man nicht mehr dürfte essen, weil ja, ich habe in der Schwangerschaft, in der ersten Schwangerschaft, sage und schreibe, 22 Kilo zugenommen. Ja. Also ich bin von einem S in ein L hinein.
Ja.
Und ich habe das aber völlig, also während der Schwangerschaft habe ich das eigentlich so ein bisschen zelebriert auch, also weil ja. Es ist mir dann einfach auch bewusst wurde, hey, es geht jetzt nicht um mich, es geht nicht nur um meinen Körper, sondern es ist ein Lebewesen in mir rein. Und da kann ich mir, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dem würde antun, wenn ich irgendwie ein gestörtes Verhalten zu meinem Essen hätte. Und umso wichtiger. Aber ich muss auch sagen, also zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht so weit gewesen, dass ich auch können sagen, ja, ich bin mit mir im Reinen und Essen ist für mich irgendwie so völlig etwas Normales, sondern ich bin eigentlich dann fast so ein bisschen das Gegenteil. Also ich habe dann wie mehr gegessen, ja. als ich eigentlich gebraucht hätte.
Jetzt darf ich ja.
Genau. Und mit dem Bauch sieht man es ja dann auch nicht, oder?
Das ja, also ich muss sagen, ja, es kommt mir extrem bekannt vor. Es war wirklich so, toll, endlich darf ich.
Ja. Ja. Also was ich dort alles reingebiegen habe, das ist wirklich... Also unglaublich. Und eben, also nicht verwunderlich, dass ich dann mehr auf der Rippe kann. Ja. Und ja, also wo dann das Kind auf der Welt war, mein erster Sohn, ja, habe ich dann aber nachher gesehen, dass das halt dann nicht einfach weg ist, sondern dass das L ist geblieben. Und ja. Hat mich dann schon angefangen zu stören. Ja. Also es war halt alles sehr weich und sehr breit. Fest. Ja.
Fest. Ja. Richtig. Und wahrscheinlich einfach auch sehr ungewohnt für dich, der so lange mit so einem dünnen Körper ist unterwegs war und plötzlich ist da
genau.
Ganz etwas anderes. Mhm. Ja, und was ist denn mit dir passiert? Wie hast du denn in den Spiegel geschaut?
Ich bin unzufrieden gewesen.
Ja.
Ja, ich bin unzufrieden gewesen. Ich habe mich selber nicht so mögen. Aber gleichzeitig bin ich auch, ich mal sagen, sehr mild gsi mit mir. Also ich habe wie so gefunden, ja, jetzt hast du 9 Monate ein Kind ausgetragen und im Nachhinein, ja, hast du ein bisschen zu viel gegessen. Und das ist jetzt halt so. Also, und es braucht einfach seine Zeit, um auch wieder in ein Gewicht hineinkomme, wo ich mich vielleicht ein bisschen wöhler fühle. Der grosse Unterschied zu früher, da hätte ich angefangen zu hungern, ich hätte mir irgendwelche Süßigkeiten verkniffen, gerade in der Stillzeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen, also da brauchst du extra Kalorien. Mhm. Und ich habe einfach auf eine gesunde Art eigentlich können sagen, ja, das ist jetzt so und es braucht jetzt Zeit und meinem Körper auch Zeit geben und auch zulassen, dass ich jetzt vielleicht nicht so zufrieden bin damit. Das darf auch Platz haben.
Es ist aber schon so, dass, oder wir sagen das viel und ich habe das selber auch so erlebt, dass eigentlich kaum hat man geboren und ist das Kind da, wird man sehr oft, wenn man unterwegs ist, von anderen Frauen und speziell auch von anderen Müttern so ein bisschen taxiert und schauen einem so an und machen so einen Bodyscan. Und man merkt dann, man wird jetzt angeschaut. Und sehr oft kommen dann auch so Kommentare wie, ja, wie viel hast du zugenommen oder hast du es schon wieder abgenommen? Oft bevor die Leute überhaupt fragen, ob es ihm gut geht und ob es dem Kind gut geht, ist das manchmal schon die erste Frage. Niemals, das ist dir auch passiert.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist vor allem auch ein Thema, wo ich irgendwie am liebsten da rausschreien würde, hört auf, schwangere Frauen oder postnatale Körper, hört auf, die zu kategorisieren und zu kommentieren. Also das war etwas vom Schlimmsten für mich in dieser Zeit. Die Kommentare während der Schwangerschaft und die Kommentare nach der Schwangerschaft. Und sei das jetzt positiv oder negativ? Also ich finde auch die Kommentare, hey, du siehst dann wieder gut aus, du bist ja wieder voll schlank und rank. Ja. Das tut doch einfach schon suggerieren, dass man vorher einfach fest war und nicht gut ausgesehen hat. Also das ist einfach so ein Punkt. Wir müssen weg von dem, dass wir Frauen anhand von ihrem Körper, gerade auch wenn sie schwanger sind, vor allem wenn sie so eine Veränderung durchleben, wo sie meistens selber sich total unwohl fühlen, dass wir dann auch noch ihren Körper kommentieren. Das sollte verboten werden.
Es muss ja nicht heissen, dass wenn jemand in einer Schwangerschaft 20 Kilo zunimmt, dass die Person, die Frau sich schlechter fühlt wegen dem.
Ja, genau.
Das muss ja überhaupt nicht sein.
Genau, und man unterstellt ja diesen Frauen dann eigentlich, hey, es ist nicht richtig, so wie du jetzt bist. Und das ist
total. Und du musst anders sein.
Ja, genau.
Hätte denn das nicht triggert, nicht mehr durch, in diesem Moment?
Ja, triggert schon irgendwo durch, aber nicht, dass ich jetzt gefunden habe, okay, ich muss jetzt ums Verrecken wieder dünn werden, sondern es hat mich einfach hässig gemacht. Mhm. Es hat mich hässig gemacht, dass einfach der Grossteil von unserer Gesellschaft einfach das Schönheitsideal von einer schlanken, ranken Frau hat und eine Mutter, die gebärt, dann irgendwie noch alle Heidi Klum, dann einfach wieder irgendwie nach 4 Wochen wieder super schlank und rank ist. Das hat mich hässig gemacht und ja, irgendwo durch halt auch in mir etwas ausgelöst. Ich will unbedingt zu einem gesunden Essverhalten kommen, weil ich muss noch richtig stellen, eben, ich bin noch nicht irgendwie in einem gesunden Essverhalten angekommen, nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Also ich habe das müssen lernen und ich bin das zum Teil immer noch am Lernen. Und es gibt immer wieder Rückschläge, wo ich vielleicht irgendwie mich nicht so toll finde, wo ich dann anfange wieder umstudieren, oh, vielleicht sollte ich das nicht essen oder vielleicht muss ich da ein bisschen schauen. Also es ist nicht so, dass mein Prozess abgeschlossen ist. Ich muss immer achtsam sein, dass ich nicht in alte Muster zurückgehe, gerade wenn ich im Stress bin. Mhm.
Du hast ja noch 2 weitere Kinder bekommen. Wie war es in diesen Schwangerschaften gewesen?
Mit meiner Tochter, die Mittler, da habe ich eigentlich wie so Frieden mit meinem Körper geschlossen. Also sie ist wirklich so für mich eigentlich sehr, sehr heilend gewesen. Also auch im Vergleich zu der Geburt mit meinem ersten Sohn ist kann man auch sagen, traumatisch gewesen. Mhm. Und mit meiner Tochter ist es wirklich eine wundervoll schöne, selbstbestimmte Geburt gewesen. Also das hat mich dann auch, irgendwie so die ganze Schwangerschaft ist auch schön gewesen und angenehm. Also ja, so angenehm, wie sie kann sein. Und ja, das hat mich eigentlich so ein bisschen geheilt. Und ich habe dort eigentlich auch so gelernt, auf meinen Körper zu hören und meinen Körper wirklich zu verstehen, dass der mir eigentlich sehr genau sagt, was er braucht. Und ich auch irgendwie ein bisschen auf meine Intuition kann hören und auf mein Inneres. Und ja, ich habe da wie so ein bisschen connected mit so meinem Körper und mein Geist sind so eins geworden. Das klingt ein bisschen esoterisch, aber...
Ja, aber eigentlich das, was du vorher gesagt hast, du hast ja vorher eigentlich das Bild gebracht von meine Seele ist gar nicht bei meinem Körper gewesen, sondern das ist irgendwie wie eine Hülle gewesen, die so ein bisschen da für sich da gestanden ist. Und darum habe ich auch nicht so können Sorge dazu.
Genau.
Mhm. Und in dem Moment hat die Schwangerschaft mit deiner Tochter das eigentlich, hat euch dort wieder zusammengebracht.
Ja, genau. Das
richtig. Mhm. Ja.
Ja.
Mhm. Ja, und jetzt bist du... Und jetzt bist du Mutter von einer Tochter.
Ja.
Und was löst das in dir aus? Wie gehst du mit deinem eigenen Körperbild oder auch mit vielleicht wie du über deinen Körper redest in Gegenwart von deiner Tochter? Bist du da aufmerksam drauf?
Ja, extrem. Ja. Ich bin extrem aufmerksam. Also ich kann schon sagen, es ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie meinem Mann sage, am Mitch sage, heute fühle ich mich überhaupt nicht wohl in meinem Körper. Oder ich fühle mich hässlich. Gibt es auch. Aber ich versuche dann wirklich, dass meine Kinder nichts davon mitbekommen, auch meine Tochter nicht. Also mir ist extrem wichtig, dass sie... ein positives Bild haben. Nicht, dass sie mit Mutter an sich selber zweifelt und ihren Körper irgendwie abmacht. Dass irgendwie der Körper ein Grund sein kann, wieso man sich nicht mag.
Mhm. Ja. Wie reagierst du darauf? Ich tue jetzt mal schnell einfach so ein, zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben bringen, wenn sie zum Beispiel sagen, hey Mami, wieso ist dein Bauch so schwabbelig? Oder hey Mami, wieso hast du Streifen auf den Oberschenkeln?
Das ist mir noch nie passiert jetzt so. Aber wenn es mir jetzt so leid. Also jetzt so direkt haben sie es noch nie gesagt. Nein, okay. Also wenn dann einfach irgendwie... also mir ist einfach ein anderes Beispiel geblieben, andersrum. Ich esse extrem gerne Kuchen.
Schokikuchen?
Schokikuchen, genau.
Richtig.
Und... mein Sohn wir haben mal eine Barbie geschenkt bekommen und dann hat mein Sohn die Barbie mal angeschaut, also der Älteste, und gesagt, du Mami, wieso ist die so dünn? Die muss ein bisschen mehr Schokokuchen essen. Also ist auch irgendwo ein Hint mit dem Zusammenfall, so ich bin jetzt nicht die dünnste für ihn. Aber was auch gut ist, also, es hat mich auch extrem stolz gemacht, dass er das als eigentlich... nicht ganz normal empfindet, dass man so dünn ist. Also.
Wie die Barbie.
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Ich muss vielleicht noch schnell selber sagen, also ich bin da auch wahnsinnig drauf. Und ich finde dann einfach, ich tue es immer einfach an und ich finde dann immer so, ah ja, stimmt. Oder sie wissen halt auch eben zum Beispiel der Bauch, eben, das ist halt eben, weil sie alle dort drinnen waren. Dann sage ich, aber ja, weißt du, mega cool, es hat auch Platz gebraucht, dann hätt ihr alle müssen drin rumschwimmen und rumschwadern. Und ja, darum ist jetzt das halt so. Oder, ja, ich probiere es dann irgendwie zu erklären, aber einfach nicht zu werten. Mhm. Wo ich auch muss sagen, bin ich ähnlich wie du ganz, ganz an einem anderen Ort gewesen, also noch vor 10 Jahren oder so.
Wirklich. Das würde mich auch noch wundern, oder? Also du hast ja eben die Magersucht, die du angesprochen hast. Ist das eigentlich ja, so vorübergehend gewesen, oder?
Das war vorübergehend gewesen, und darum habe ich es auch so, wo wir eigentlich das darüber geredet haben, habe ich es auch so wirklich so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, weil das schlimmerweise ich wirklich das Gefühl habe, solche Episoden haben wahrscheinlich leider noch viele Mädchen in diesem Alter. Also ich war 14 und ich glaube bei mir, ich bin nie in eine Therapie gegangen für das. Ich habe meine Therapie dann erst später angefangen mit 19 und aus einem anderen Grund. Aber bei mir ist es da wirklich eine Mischung zwischen sozialem Druck. Ich habe auch die dünnen Mädchen in meiner Klasse. Ich habe auch die Mädchen mit der Essstörung in meiner Klasse. Ich habe auch die Buben gehabt, die Mädchen so toll gefunden. Und bei mir ist es, glaube ich, noch dazu gekommen, dass ich einfach die Aufmerksamkeit wollen und quasi wollen sagen, ich bin einfach gar nicht so stark, wie ihr alle meint. Ich bin eigentlich recht verletzlich und ich habe das dünne mit Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit assoziiert. Also für mich ist dann das immer das Bild von dieser feengleichen Person, weißt, wo so dünn ist, dass man eben Angst hat, um sie schon fast anlängen, damit sie nicht kaputt geht. Und ich habe mir, glaube ich, gewünscht, dass man mit mir mehr so, ein bisschen mehr so umgeht.
Fürsorglich,
weil ich generell, und das weißt du, nicht jemand bin, der so überkommt. Also ich glaube, ich weiss eigentlich meistens so ein bisschen, wie ich will. Und ich bin eigentlich auch jemand, der recht direkt ist. Und es wird dann oft nicht so gesehen, dass da eigentlich jemand ist, wo man nicht einfach alles dran herschiessen kann und das abprallt, sondern wo halt verletzlich ist.
Ja.
Und das kann sich, glaube ich, in ganz verschiedenen Sachen äußern. Und bei mir war dann das so ein bisschen der Weg, den ich gewählt habe. Und ich habe eigentlich wie du, wirklich auch einfach aufgehört zu essen, mehr oder weniger vom einen Tag auf den anderen. Bin so mit einem Büchlein rumgerannt, das man konnte kaufen, so ein GU-Unzer-Büchlein. Ich weiss es noch, wirklich, bei jedem Lebensmittel ist hinter der Kalorienzahl gestanden.
Ja.
Ich war damals noch in einem Musical und habe wahnsinnig viel trainiert und getanzt und so. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe sehr viele Komplimente bekommen. Ganz viel habe ich das Gefühl, ja, die ist jetzt in Pubertät, die wächst jetzt, oder? Mhm. Und bei mir ist dann aber gesehen, dass ich die Mens nicht mehr bekommen. Und dann hast du wahrscheinlich auch gehabt, also das ist ja dann, oder keine Ahnung, aber das ist ja dann so ein Zeichen, also eigentlich, dass eine hormonelle Umstellung eigentlich passiert, die nicht passieren soll. Mhm. Und ja, aber bei mir ist es eigentlich relativ kurz im Vergleich. Also es war vielleicht ein Jahr von meinem Leben. Ich hatte nachher eine Cousine, wo während längerer Sommerferien sind wir mit ihr zusammen reisen und sie hat mich dort eigentlich wirklich daraus rausgeholt. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich glaube einfach durch ein konstantes Reden mit mir, durch ein konstantes mir eigentlich zeigen, wie man sich gerne haben kann und wie sie mit ihrem Körper umgeht und ohne mich zu pushen. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann dort wie so den Knopf aufgemacht, so im Sinn von eigentlich, so ein bisschen wie du. Mhm. Ich sagte, eigentlich ist sie ja gerne und eigentlich bin ich ein extremer Genussmensch und muss dort irgendetwas ändern. Aber das Bild ist natürlich, das Verhältnis zum eigenen Körper, das ist natürlich auch bei mir immer geblieben. Oder? Also dass die Kritik sich selber gegenüber. Und ich werde dann eigentlich wieder zu dir zurückkommen, aber bei mir ist das dann irgendwie noch potenziert worden oder schwierig gewesen, in dem Moment, wo ich natürlich eine öffentliche Person geworden und in dem Moment, wo ich plötzlich von so vielen Leuten, von so einem grossen Publikum plötzlich bewertet worden. Und ich glaube, das hat für mich, also es war, glaube ich, ein Mitgrund gewesen, warum ich das nachher auch nicht mehr in dem Ausmaß machen wollte, wie ich das gemacht habe. Im Fernsehen oder auch nicht in einer Rolle, was primär um mein Äußerliches geht, oder? Mhm. Und ich habe ja so grössere Shows auch moderiert, wo wirklich ein bisschen darum gegangen, im schönen Kleid und mit den höheren Absätzen irgendwo auf einer Bühne zu stehen. Und ja, das ist für mich eigentlich auch schlimm gewesen, der, oder irgendwie so, fast so in der Therapie, weil ich eigentlich mir müsste sagen, ich bin okay, aber ich bin nicht gross und ich bin nicht so fein gebaut. Das bin ich einfach nicht. Also ich kann, glaube einfach gar nichts mehr essen und ich wäre immer noch nicht fein gebaut, oder? Und dann irgendwie mit dem umzugehen und dann irgendwie zwei Tage später in der Zeitung zu lesen, was jetzt mit einem nicht gut ist und dass man jetzt das dicke Wadli hat und das geschrieben von einer Frau,
ja,
das hat mich so verrückt gemacht. So verrückt. Und nicht nur, weil es gegen mich ist gegangen, sondern weil ich mich wirklich eben verraten gefühlt habe als Frau und gefunden habe, jetzt müsst ihr doch einfach aufhören. Jetzt müsst ihr doch diesen Moment nehmen und aufhören, eine Frau in der Öffentlichkeit auf das zu reduzieren. Oder? Was natürlich immer noch passiert. Und jetzt haben wir natürlich in den letzten 10 Jahren haben wir die sozialen Medien. Oder? Mhm. Was dann einfach zu dem Moment noch nicht war. Also ich konnte nicht reagieren, ich konnte nichts machen. Mhm. Die einzige Sensation, die ich machen konnte, ist in der Redaktion telefonieren. Das habe ich dann noch gemacht. Das war ein riesen No-No. Das macht man eigentlich nicht. Weil es ist part of Showbusiness und das hat man quasi einfach, das hat man zu schlucken gehabt, so Zeug. Und ich kann mich aber erinnern, ich habe ihr angerufen und habe ihr einfach wirklich wüst gesagt und gesagt, geht es dir eigentlich noch im Namen von allen Frauen, was machst du da? Warum machst du das? Ja, und sie hat dann, die Journalistin hat dann gefunden, ja, weißt du, es ist nichts Persönliches. Und dann habe ich gefunden, ja, was ist es denn sonst als etwas Persönliches, wenn du sowas machst?
Stark.
Und ich glaube, für mich ist das auch so ein kleiner, aber es war einerseits ein Auslöser gewesen, um mir zu sagen, es tut mir nicht gut, ähnlich wie du. Ja, dann wir müssen sagen, es tut mir nicht gut, ich fühle mich nicht gut da dabei, ich fühle mich nicht gesehen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendjemandem schlussendlich wirklich etwas bringt. Und darum habe ich mich dann nachher, wir müssen ein bisschen zurücknehmen. Ja. Und seither ist viel passiert und es ist ein langer Weg und ich bin wie du auch immer noch auf dem Weg. Aber ich muss sagen, jetzt gerade mit ja, auch nach 3 Kindern und jetzt gerade im letzten Jahr, wo ich mich so ein bisschen draus genommen habe, aus dem Alltag, den ich vorher gelebt habe, ja, mag ich mich eigentlich immer viel besser.
Mhm, ja, so geht es mir auch. Ja. Ich finde auch, das, was du letztes Mal gesagt hast, dass du jetzt, seit du in Hawaii bist, dass halt auch das Umfeld extrem viel ausmacht. Oder? Dass dein Umfeld die Frauen in deinem Umfeld einfach viel positiver mit ihrem Körper umgehen. Mhm.
Genau. Also ich höre einfach nie. Jetzt in meinem Direktumfeld, ich höre niemand, der sich beschwert. Ich habe nie das Gefühl, dass ich bewertet werde. Was aber vielleicht auch damit zu tun hat, und das finde ich ganz wichtig, ich habe aufgehört zu bewerten. Ja. Und zwar wirklich sehr konsequent. Also ich habe das selber bei mir abgestellt.
Ja.
Und zwar, weil es im Fall extrem befreiend ist, in dem Moment, wo du andere Leute nicht mehr bewerten tust, hast du selber auch nicht mehr das Gefühl, dass du bewertet wirst.
Ja.
Also du musst nachher wie
das, plötzlich... Das kann ich bestätigen.
Oder man muss wie nicht mehr Angst haben, oh, denkt jetzt die echt, ich kann die Hose gar nicht anlegen, weil sie viel zu kurz sind und meine Beine sind nicht perfekt. Überleg mir das gar nicht.
Ja.
Ich muss mir das gar nicht überlegen. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig befreiender Schritt, oder? Zum irgendwie dorthin kommen. Und der Schritt ja. Man muss aber bei sich selber anfangen. Man kann es nicht von den anderen einfach erwarten, sondern man muss wie zuerst mal selber aufhören, sich selber negativ zu bewerten und sich selber negativ zu besetzen.
Genau.
Damit es nachher funktioniert gegen aussen. Und was dann passiert, ist, dass man es gegen aussen wie sendet. Mhm. Und genau das Gleiche kommt nachher zurück.
Ja. Das ist auch etwas extrem Wichtiges, was ich finde, dass man mit sich selber liebevoll und sanft umgeht. Dass man sich selber so annimmt und so lieb ist, wie man mit seinem Kind ist und wie man mit seinem Umfeld ist. Dass man das selber zu sich auch ist. Dass man nicht so hart ist zu sich, so wertend.
Ja. Und das ist das, um vielleicht den Bogen zu schließen, zu ganz am Anfang, wo wir über die Fotos und die Mails geredet haben, wo wir eben von unserer Community geschickt bekommen. Ich habe kein einziges Foto bekommen, das ich gefunden habe, oh, das ist jetzt aber wüst. Keins. Und der Fakt, dass die Frauen, die mir die geschickt haben, das selber von sich denken, hat mich extrem traurig gemacht, weil ich wenn du es anschaust, und wir werden es dann alle mal anschauen, die Körper sind alle schön in sich. Und die haben es alle verdient, dass man sie gern hat. Mhm. Und ich glaube, das wäre so mein grosser Wunsch, dass sich alle einfach ein bisschen gerne haben. Und es ist mir klar, dass das nicht einfach etwas ist, was man anstellen kann. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen, es ist mir absolut klar, dass das nicht etwas ist, nur weil dir jetzt jemand sagt, oh, Selbstliebe und Hashtag Self-Love, kann ich mir am nächsten Tag nicht lieber. Aber manchmal ist es ja ganz, ganz, fängt es ganz im Kleinen an und es ist ganz, ganz ein kleiner Schritt. Und vielleicht ist das bei dir hast du vielleicht auch so etwas. Bei mir ist das wirklich zum Teil ganz, ganz kleine Ritual, die für mich sind. Und so fängt es eigentlich wie an. Also bei mir ist zum Beispiel etwas, bevor ich gehe schlafen, habe ich so ein, wie sagt man denn, so ein Öl, so ein, Essential Oil. Schön. Ja, genau. Ich tue das so ein bisschen in meine Hände und ich schmecke da dran. Und das ist mein Moment. Und da kann jetzt niemand sagen, das braucht viel Zeit. Das sind wirklich literally 5 Sekunden. Und da schmecke ich dran. Und in dem Moment, sind meine 5 Sekunden, die sind nur für mich. Und da bin ich mit mir.
Ja, ich habe auch so Ritual.
Und ich würde wirklich jeder Frau eigentlich raten, mit irgendwie so etwas ganz, ganz Kleinem anzufangen, was nur für sie ist. Und je mehr, dass man dann in das reinkommt, desto lieber hat man sich plötzlich auch. Und man hat dann irgendwann auch nicht mehr das Gefühl, dass man sich muss entschuldigen dafür, weil das kommt ja dann auch noch dazu. Man muss sich ja fast rechtfertigen, wenn man sich selber ganz okay findet.
Ja, oder man kommt gar nicht dazu, weil man halt einfach bewertet wird in einem Wertesystem, wo irgendwie so von den meisten also einfach allgemeingültig ist.
Genau, und ich glaube, da sind wir natürlich wieder, bei unserem Kernthema, gell? Irgendwie so Change of Mindset und Ausbrechen aus Denkmuster. Dann denken wir doch uns einfach unser eigenes Ding.
Ja,
das ist wirklich
ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem, wie man mit dem umgehen kann, wie man mit dem kopen kann. Man darf es wie einfach nicht mehr, man muss sich wie so ein Schutzschild vorstellen und es kommt einfach nicht mehr an einem an. Also ich denke dann amigs einfach so, also ich sage dann amigs einfach nichts, wenn irgendwie so ein Kommentar kommt und du eigentlich wie mich hineinlächeln und denken, ja, das ist bei mir passé, es ist okay so.
Ich habe die Hoffnung, und das ist eigentlich auch ein Grund, warum es jetzt zum Beispiel einen Podcast gibt und wir darüber reden. Wo ich eben finde, und du hast es so gesagt, indem wir darüber reden, können wir wie die Schranken von der Scham und vom Stigma irgendwie abreißen oder kleiner machen. Und ich habe so eine Wunschvorstellung davon, dass wenn wir Frauen würden kollektiv aufhören, uns selber zu hassen und kollektiv würden aufhören, uns selber in ein Schema reinzudrücken, wo wir selber ehrlich gesagt gar nicht genau wissen, woher das kommt. Weil, schauen wir doch mal um, wie viele Frauen kennen wir denn, die wirklich in das Schema reinpassen? Wenn wir alle würden aufhören mit dem, die Energie und die Zeit, die wir hätten.
Die Energie und die Zeit, ja, du sagst es wirklich, das ist für mich ein Punkt, wo ich eben hässig und traurig zugleich werde, wenn ich zurückschaue, wie viel Zeit und Energie ich in etwas investiert habe, wo mir nichts gebracht hat.
Ja.
Und das ist auch, ganz ehrlich, ich habe natürlich den Radar, oder? Ich sehe es an vielen Frauen an, wenn sie ein gröberes Essproblem haben. Ich sehe es auch vielen Frauen an, wenn sie Bulimie haben. Das ist halt, da ist man einfach so ein Gefühl, da hat man. Und es tut mir so leid. Und ich würde diesen Frauen so gerne helfen, aber ja, es geht nicht. Es ist wirklich so eine Selbsterkenntnis. Man muss wie selber, wo man die Veränderung wollen. Man muss sich wollen verändern. Und ja, das ist so ein bisschen, ich fühle mich dann auch ein bisschen ohnmächtig.
Gibt es irgendetwas?
Gerne würde ich mir allen sagen, hey, es ist so okay, wie du bist und hey, komm, lass uns alle ein bisschen dicker und ein bisschen schwabbliger werden. Und nicht mehr, ja, und nicht mehr die ganze Zeit irgendwie dreimal in der Woche Sport, viermal in der Woche Sport machen, damit man jetzt ja ganz straff ist und durchtrainiert. Und das ist doch ein riesen Stress, also gerade als Mutter. Also ich wüsste nicht, also ich muss vielleicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, ich mache keinen Sport mehr, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Energie mehr. Dafür habe ich das Yoga für mich entdeckt neuerdings und das tut mir unglaublich gut. Und ja, einfach, ja.
Ja, mir geht es ähnlich.
Das ist so schön.
Ich mache, aber ich muss vielleicht noch etwas dazu sagen, ich mache eigentlich relativ oft Sport, jetzt im Gegensatz zu früher, auch Yoga, aber es ist sehr, also sehr anstrengend, Yoga. Aber ich bin stärker. Und das ist so der Punkt. Ich bin nicht dünner oder was auch immer. Ich fühle mich aber stärker. Und ich mache es für mich und nicht, um irgendetwas anderem entsprechen. Und ich glaube, das ist so ein das ist doch das, oder? Dass wir die Zeit und die Energie, die wir eben haben, nicht in etwas verwenden, wo uns nichts bringt, so jetzt wie du genau sagst. Und ich denke, oh, die Stunden, die ich damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was an mir alles nicht gut ist. Wenn ich in diesen Stunden schon nur an etwas gedacht habe, was positiv war für mein Leben, es fühlt sich an wie verschwendete Zeit. Mhm. Und darum vielleicht unser Appell an alle da draussen, die schlecht über sich denken, hör bitte auf damit.
Ja. Und wenn es wirklich, also das ist auch noch mein Appell, also wenn es wirklich so dominierend ist, die Essstörung, dass ihr dominiert werdet von dem, dass es euch eigentlich abhaltet von anderen Sachen, dass es ein dauerndes Thema ist, dann macht etwas dagegen. Dann sucht euch Hilfe, dann ja, lasst euch helfen, weil ich kann sagen, es gibt einem so viel Freiheit, es gibt einem ja, so viel Stärke auch zurück, es gibt einem so viel Selbstbestimmtheit, wo man ja eigentlich das Gefühl hat, wenn man eine Essstörung hat, dass man Kontrolle hat, aber eigentlich hat man sie überhaupt nicht. Es ist etwas anderes, was einem da kontrolliert. Und wenn man so das zurückbekommt, das gibt einem so viel Kraft und Freiheit und gerade auch als Mutter irgendwie, ich finde es so wichtig, dass man mit seinem Körper so zum grössten Teil ja, im Reinen ist. Mhm.
Hast du ganz konkrete Tipps noch, die du weitergeben kannst? Sei es eine Therapie oder ein Buch oder ein Film oder irgendetwas, das du weitergeben kannst?
Also jetzt so ein Film oder ein Buch oder irgendwie habe ich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich mir das nicht eingestanden habe, habe ich auch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. Ich habe auch, wenn ich irgendwo sagen wir mal eine Dokumentation oder irgendwie ein Buch gesehen habe, dann habe ich mich gerade abgewendet, weil ich habe es mir wie eine Welle eingestehen, dass da etwas da ist. Und es hätte ja dann können passieren, dass ich dann merke, so, ups, ja, ich muss etwas machen. Ja, ich glaube, wirklich das Wichtigste ist, das Annehmen, dass das jetzt da ist und sich das selber eingestehen. Das ist für mich der wichtigste Schritt für eine Verbesserung, für eine Veränderung. Weil ich glaube, Essgestörte, die verleugnen das und die können das extrem gut verbergen vor anderen und vor sich selber. Und ja, einfach auch liebevoll mit sich sein. Liebevoll und eben nicht streng. Also die ganzen Gedanken, die dann amigs kommen. Ich bin nicht gut, ich sehe nicht gut aus, ich habe jetzt irgendwie ein Kilo zu viel. Ja, einfach lieb sein mit sich und einen Schritt zurücktreten und vielleicht auch sich fragen, wieso fühle ich mich jetzt gerade so? Habe ich sonst Stress? Brauche ich vielleicht wieder mal eine Auszeit? Ist ich nicht gesund oder nicht gut? Oder, ja. Und die Waage wegrühren. Das ist etwas irgendwie vom Wichtigsten, finde ich.
Ich finde das ein tolles Schlusswort. Wir schiessen die Waage weg. Und wir sind alle lieb zueinander und vor allem lieb zu uns selber. Ja. Und ich habe es ganz lieb gefunden. Hast du so offen über deine Geschichte geredet, Olivia? Merci vielmals.
Danke dir, Andrea.
Das
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauben wird.